Die Coaching-Szene ist für mich das krasseste Symptom des Kapitalismus, den wir so haben.
Femtastics Deep Dive ist der feministische Interview-Podcast von mir, Anna Weilberg.
Und mir, Lisa van Houtem. Wir sind die Gründerin des Magazins Femtastics.
Willkommen zurück bei Femtastics Deep Dive. Wir möchten heute über das Thema Coachings sprechen. Coachings sind ja echt überall. Also ja, insbesondere Life-Coachings, spirituelle Coachings, aber auch Finanz-Coachings und viele andere und ähnliche, die versprechen, dass dein Leben besser wird, dass du deine Ziele erreichst, deine Wünsche erfüllst und dass du deinen Weg gehst durch Arbeit an dir selbst und natürlich mit deinem Coach und seinem oder ihrem Programm, das du buchen musst.
Ja, meistens kostet das auch eine Stange Geld, kann man ja schon mal sagen. Also ich finde besonders perfide daran ist ja, dass diese Coachings sich oftmals an Menschen richten, die gerade in einem psychisch fragilen Zustand sind und natürlich deswegen auf der Suche nach Halt und irgendwie nach Hilfe sind. Und ich finde, dabei spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, ja, bestimmte Faktoren wie eben die vielen Krisen der Welt gerade und natürlich auch fehlende Therapiemöglichkeiten auf der anderen Seite.
Der Markt boomt auf jeden Fall seit einigen Jahren total. Also das ist ja ganz sicherlich nicht an euch vorbeigegangen, da erzählen wir euch ja nichts Neues. Ja. Euch sind ja sicherlich auch schon Coaching-Angebote begegnet. Vielleicht habt ihr dafür Anzeigen oder Werbung gesehen auf Social Media oder wo auch immer. Oder vielleicht habt ihr auch selbst schon ein oder mehrere Coachings gebucht. Die Erfahrungen sind da sehr vielseitig, ebenso wie die Angebote. Geschätzt gibt es rund 10.000 Business und mehr als 40.000 Life-Coaches derzeit im deutschsprachigen Raum. Allerdings betonen wir da geschätzt, denn es gibt ja keine spezifischen Prüfungen oder normierte Qualifizierungen, anhand derer man dann weiß, wie viele Coaches ganz genau arbeiten, denn es ist ja kein geschützter Beruf.
Ja, voll. Eine, die selbst ganz tief in diese Coaching-Szene eingetaucht ist, ist Charlotte Raven. Charlotte hatte einen Burnout vor einigen Jahren und eine Depression. Und ja, zu der Zeit nahm sie dann selbst Life-Coachings in Anspruch und wurde immer mehr Teil dieser Community, die sie heute im Rückblick tatsächlich selbst als sektenhaft bezeichnet. Das heißt, sie erfuhr Übergriffe, Retraumatisierungen und lernte die manipulativen Verkaufsstrategien hinter den Kulissen selbst kennen, weil sie auch dann sogar für andere Coaches gearbeitet hat.
Heute klärt Charlotte selbst über die Coaching-Branche auf und sie hat ein kritisches Buch veröffentlicht. Es heißt nicht noch ein Coaching-Buch über eine Industrie, die mit Manipulation Milliarden scheffelt, indem sie mit der Psyche von Menschen spielt. Und damit haben wir schon ganz klar das Thema der heutigen Folge definiert.
Ja. Eingeläutet. Es wird kritisch.
Es wird kritisch und unser Gespräch soll euch ja hoffentlich eine Orientierungshilfe in diesem großen Coaching-Dschungel geben zwischen all diesen tausenden Angeboten. Denn wir möchten mit Charlotte darüber sprechen, wie sich die dunkle Seite des Coachings denn erkennen lässt.
Ja, das wird richtig deep heute. Also wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch mit Charlotte.
Hallo Charlotte, herzlich willkommen bei Femtastics Deep Dive. Sehr schön, dass du da bist heute.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Erzähl uns doch bitte mal, seit wann beschäftigst du dich beruflich mit dem Thema Coaching?
Also ich bin da erstmal durch einen persönlichen Bereich reingekommen, in dem ich selber Coachings in Anspruch genommen habe. 2018 habe ich halt angefangen, auch für die Coaches oder für verschiedene Coaches zu arbeiten. Bin dann ja seit 2021 in meiner Aufklärungsarbeit, dass ich mich wirklich intensiv mit den Manipulationstechniken und so weiter, die dort ablaufen, auseinandersetzen und auch mit dem dunklen Teil der Szene im Grunde genommen, den es da leider gibt. Ja, also das ist so, also im Grunde genommen seit 2018 und dann sehr bewusst seit 2021.
Ja, genau, in diese Themen werden wir gleich auch näher vordringen und auch warum du damals überhaupt Coachings in Anspruch genommen hast. Aber vielleicht nochmal vorab, also es ist ja tatsächlich sehr auffällig, dass Coachings gerade wahnsinnig angesagt sind und zwar in allen möglichen Bereichen, also von Life-Coachings über klassische Business-Coaching, Finanz-Coachings. Es gibt spirituelle Coachings, es gibt natürlich auch sexuelle Coachings, Erziehung, Beziehungscoachings, Selbstbewusstseinscoachings. Es ist ja der Wahnsinn. Aber sag mal, wann fing denn das alles eigentlich an, so groß zu werden?
Also hier in Deutschland, so kann man sagen, ab 2016 ging der Trend so los. So 2016, 17 war so der erste Berührungspunkt. Da gibt es so ein paar Vorreiter hier im deutschen Markt, ein paar bekannte Namen, die das im Grunde genommen von den USA hier nach Deutschland gebracht haben. In den USA gibt es das schon länger. In den USA ist das auch ein bisschen andere Mentalität. Da ist Coaching und da Coach ein sehr, sehr langer oder sehr geprägter Begriff. Und es gab dann eben ein paar Menschen, die das hier als Vorreiter von den USA fast 1:1 hier nach Deutschland gebracht haben. Und dann ist dadurch ein Hype entstanden. Und wir sehen das ja in vielen anderen Branchen auch, dass die Dinge, die in den USA passieren, irgendwann hier rüberschwappen. Und genauso war es auch mit dem Coaching. Nicht zuletzt, weil es eine Millionen, Milliarden Dollar Industrie ist und auch hier mittlerweile unheimlich viel Geld macht. Und natürlich sind da ein paar findige Geschäftsleute bei, die sich das auch zunutze machen.
Aber mit welchen hat das denn angefangen? Wenn du jetzt sagst, da waren ein paar, die haben so amerikanische Modelle kopiert. Welche Art von Coaching war das?
Klassisches Live-Coaching. Also zum Beispiel, wie man da gut nennen kann, ist die Laura Seiler, die im Grunde genommen auch viel rüber gemacht hat. Da sind Parallelen zu der Gabby Bernstein, die man in den USA so kennt. Und da sind sehr, sehr viele Parallelen da. In den USA gibt es so Namen wie Tony Robbins und so, die ja schon sehr, sehr lange am Markt sind. Und das kam dann rüber. Die Laura Seiler hat einfach mit ihrem Podcast da 2017 hat es ja, glaube ich, angefangen, einen Nerv getroffen, weil das was Neues war.
Aber warum? Warum spricht das so viele Menschen an? Was denkst du?
Also ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Aber was man nennen kann, also dadurch, dass wir in dem System, in dem wir leben, leben wir in einer sogenannten Hyperindividualisierung, wo wir alle sehr auf uns fixiert sind, wo weniger Community ist und wir sehr auf uns fixiert sind. Wir sind durch kapitalistisch geprägtes System auch sehr im Mangel. Also wir brauchen immer mehr, wir müssen dies haben und mehr und mehr und mehr konsumieren. Das heißt, das macht natürlich auch was mit unserer Psyche. Das heißt, wenn Verbindung fehlt und wir aber mehr im Außen oder irgendwelche Dinge konsumieren, dann sorgt das natürlich auch für eine gewisse Unzufriedenheit im drin. Dann ist die Welt ist einfach gerade auch, es ist sehr viel los, die Vernetzung, Social Media. Wir sehen überall ganz tolle Bilder von irgendwelchen tollen Leuten, die ganz tolle Sachen machen, dann wollen wir das auch haben. Und dann kommt da Unzufriedenheit. Dazu kommt aber manipulative Marketingtechniken, die das eben komplett ausnutzen, die Unzufriedenheit der Menschen, die das einfach auch viel, viel gerade psychisch abläuft, dass wir emotional vielleicht auch einfach gerade viele Themen haben, dass sehr viel im Umbruch ist, dass wir in viel Unsicherheit jetzt auch wieder gerade leben, dass sehr viel abgeht. Das spielt alles in ein so Gesamtkonstrukt rein, wo die Menschen weniger Halt haben. Dann kommt auch dazu, dass wir, früher hatten die Menschen Halt im Glauben an Gott in der Kirche. Das hat immer weniger Einfluss. Gerade bei jungen Leuten, die wenden sich eher an andere Sachen oder sie gehen nicht mehr oft zur Kirche und da haben da auch keine Community mehr. Und das hat so manchmal so ein bisschen so dieses Feeling, dass man irgendwie nicht so ganz so weiß, man hat nicht mehr so viel Halt. Also man mag über Kirche denken, was man möchte, aber trotzdem hat es irgendwo den Menschen halt auch Glauben, gibt Menschen Halt. Und wenn das nicht mehr so präsent ist.
Und eine Gemeinschaft,
ist,
ne?
Genau, und Gemeinschaft. Und wenn das nicht präsent ist, dann wird sich natürlich anderswo orientiert. Und da setzt ja gerade zum Beispiel spirituelles Coaching an, was eine andere Form von Gott liefert, in Form von Universum und was auch immer. Und gleichzeitig, wenn dann Hilfe versprochen wird, wenn Abhilfe versprochen wird, wenn Lösungen versprochen werden, wenn all die Probleme, die man hat, auf einmal gelöst werden können durch ein Coaching, durch etwas, was man selbst wirksam theoretisch machen kann, dann ist das natürlich eine tolle Sache, für die man viel Geld ausgibt. Dazu kommt auch noch, dass Coaching, dadurch, wie es von einigen weitergetragen wird, ist es unheimlich ja in den Bann ziehend. Das heißt, es wird ja so, ich nenne das gerne diese Chaka-Chaka-Events, wo ganz viel High Energy, wo die Leute hochgepusht werden, wo getanzt
das
wird,
macht
wo Community.
Auch süchtig, ne?
Genau, das macht den Körper, also von der ganzen, was hormonell und was in unseren neuronalen Netzwerken da abgeht, was da passiert, das macht wirklich süchtig, weil es Dopamin ausschüttet und Endorphine und weil das auf einmal fühlt man sich gut und dann macht man, okay, ich muss ja jetzt mehr, ich muss ja jetzt weiter und darauf sind diese Veranstaltungen auch ausgelegt. Und dann spielen natürlich auch noch Abhängigkeiten mit rein, die geschaffen werden von einigen. Also es ist ein wirklich komplexes System, was zusammenspielt zwischen Hoffnung, Wünschen, Manipulation, mangelnder Halt, Hyperindividualisierung. Und es ist nicht ein Faktor, sondern es sind ganz, ganz viele Faktoren. Also,
ja, krass.
Also ich fasse mal zusammen. Das heißt, Coachings sind eine Art Auswuchs des Kapitalismus, eine Art Ersatzreligion und irgendwie auch Droge. Ja, das zeigt schon mal sehr gut, was da alles drinsteckt.
Ich finde auch gerade das Stichwort manipulative Marketingstrategien sehr gut. Darauf gehen wir hier gleich auch noch ein.
Total. Du kannst ja, wie du schon gesagt hast, aus eigener Erfahrung sprechen. Du hattest selbst einen Burnout und eine depressive Phase. Hast du damals dann selbst nach Coachings gesucht? Was genau hat dir dann da geholfen, dass du dich wieder besser fühlst?
Ja, also ich habe, was man im Englischen Net Rock Bottom nennt, erreicht. Das war 2016, das war so das ganz unten, also tiefer ging es nicht mehr. Also es war halt nicht nur Depression, es war auch nicht nur Burnout. Also ich hatte wirklich suizidale Gedanken, dass einfach nichts mehr ging. Und ich weiß, dass es gab so einen Moment, da lag ich bei meiner Mutter im Bett. Also es ist schön, wenn man so mit 25 bei der Mutter wieder zu Hause einzieht und im Bett liegt und weil man nicht mehr kann. Und dann war so ein Punkt, da habe ich gesagt, ich kann so nicht mehr. Wenn es jetzt irgendwas da oben gibt, dann wäre jetzt der Punkt, wo ich jetzt Hilfe brauche, weil ansonsten habe ich keinen Bock mehr. Und das war so der Punkt, den ich hatte. Und bei Instagram hatte ich im Feed eine Werbeanzeige für eine Meditations-App. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das jetzt ein Zeichen. Also ich war wirklich lost, also wirklich verloren einfach.
Und hattest du keinen Therapieplatz bekommen oder?
Nee, den hatte ich erst nicht und die Therapie, ja, die ich dann gemacht habe, war sehr, im Englischen abusive, mir fehlt gerade das deutsche Wort, also sehr übergriffig kann man das ganz gut, ne, zusammenfassen. Ja. Ja, genau, und es ist aber auch schwierig, einen Therapieplatz zu finden und es ist einfach, also die absolute Vorhölle, also auch da schon 2016, schon heute ist es gefühlt noch schlimmer und was mich auch nicht wundert, weshalb sich viele dann an andere Sachen wenden, so wie ich auch, weil so irgendwann ist man halt verloren und man greift nach jedem letzten Strohhalm und das war bei mir halt auch so. Dann habe ich mit dieser Meditations-App angefangen und wie der Algorithmus dann so ist, spielt er einem natürlich weitere Sachen aus, auf die man eben kommen kann. Und dann habe ich erstmal sehr viel kostenlose Inhalte konsumiert von allen möglichen von bis. Bin dann in verschiedene Communities rein von bekannten und weniger bekannten Coaches und habe da eben auch Verbindung gefunden und bin da über den Mentor, den ich hatte, auch sehr viel tiefer ins Rabbit Hole rein, was Coaching betrifft und habe da wirklich, also alles, was man so, was es so am Markt gab, irgendwo mitgemacht. Also hauptsächlich viel hilft viel, alles irgendwie mitmachen und hoffen, dass irgendwas davon ein Pflaster auf diese Wunde legt, die ich habe. Und das Verrückte ist, es hat ja auch erstmal geholfen. Weil ich bin dann in so einer Art, heute weiß ich, habe ich da einen Namen für, das nennt sich Spiritual Bypassing, also dass man in so eine Art Verdrängungsmodus geht, dass man alles ausblendet, was eigentlich unterschwellig abgeht und dann in so eine toxische Positivität geht und nur noch irgendwie gut drauf und keine Ahnung was, weil man muss sich ja das jetzt alles, man muss die Energie ja nach außen ausstrahlen und genau, und so fing das dann an und dann war ich irgendwann in diesen Kursen drin und habe da diverse auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, also von einer Retraumatisierung bis hin zum, ja eigentlich der nächsten Depression, die nicht behandelt wurde dann, weil Therapie ist ja niedrig schwingend, hieß es dann damals und so, das hat ja dann auch keinen Sinn. Genau, und bin dann immer tiefer weiter rein, bis ich dann auch angefangen habe, durch meinen Hintergrund als Unternehmensberaterin und Webdesignerin für solche Leute auch zu arbeiten als Kommunikationsberaterin, also für solche Anbieter, Coaching-Anbieter. Und da habe ich dann natürlich noch mein eigenes, ganz anderen eigenen Hintergrundseindruck gekriegt, was da so abgeht.
Ja, da hast du dann den Blick hinter die Kulissen gekriegt und die ganzen eben schon angesprochenen Mechanismen und Strategien dann von innen kennengelernt, ne?
Ja. Genau.
Wann kamen denn dann bei dir die ersten Zweifel aus? Weil ich habe jetzt verstanden, also ich sage jetzt mal, wenn du sogar in Anführungszeichen auch noch für die Industrie gearbeitet hast, dann ist das ja erstmal bei dir alles positiv. Oder es war die Erfahrung bis dahin für dich ja erstmal positiv. Ja, wann setzen denn die ersten Zweifel ein? Wann hast du deine Meinung geändert?
Also tatsächlich hatte ich die ersten Zweifel schon, bevor ich überhaupt das erste Coaching gemacht habe. Und das erste Programm gemacht habe, da habe ich mir gedacht, was ist das hier eigentlich? Und dann habe ich aber irgendwie, ich war dann schon so drin und war so, hatte die ganzen Community und wo es irgendwie schon zum guten Ton gehört. Also wo man eigentlich nur in der Community drin war, wenn man das Programm gemacht hat und wenn man da das Coaching gemacht hat und so.
Kostenpflichtig.
Genau, dann kostenpflichtig, natürlich.
Mhm. Ja, also manche arbeiten ja auch erstmal mit so, ne?
Einstiegsangeboten.
Geschichten.
Ja, genau.
Genau, hier hast du
so kommt man rein.
Einen kleinen Audiokurs.
Genau. Genau. So bin ich auch reingekommen. Ich habe erstmal nur, also ich habe eigentlich 2 Jahre lang nur kostenlose Inhalte erstmal gemacht. Mhm. Und bin dann so in diese Community, und dann konnte man aber nur noch weiter in diesem Energiefeld, nenne ich es mal, in diesem Circle, in dieser Community bleiben, wenn man denn dann das auch gemacht hat. Also die erste Frage war, hast du das in das Programm schon gemacht? Und wie geht's dir damit? Und hast du dieses Modul? Und hast du dies? Und also man gehört nur dazu, wenn man es gemacht hat. Und es ist wie schon so ein innerlicher Zwang und was, der da aufgebaut wird. Aber ja, auf jeden Fall, die ersten Gedanken dazu hatte ich direkt. Ich habe mir dann aber, weil ich so verzweifelt war, eingeredet, dass es jetzt irgendwie funktionieren muss und denen geht's ja allen gut und die sind ja alle super drauf und die haben ihre Probleme gelöst, dann wird das bei mir auch schon funktionieren. Also habe ich mir eingeredet, es geht gut. Irgendwann ist das dann übergegangen in so eine ich nenne es mal Sunk Cost Fallacy, also das beschreibt ja, wenn man so viel investiert hat, dass man nicht aufhören kann, weil man eben schon so viel investiert hat und dass sich dann einfach jetzt nicht lohnen würde. Es wäre so schmerzhaft, jetzt aufzuhören.
Ja, und das wäre so ein großer Verlust.
Genau. Ja, und deshalb muss es doch jetzt klappen. Investiere ich halt noch ein bisschen mehr.
Was ja auch eine bewusste Taktik ist.
Genau,
ne?
Das dann ist von eine bewusste Angebot. Taktik, genau. Und deshalb gibt's ja auch erst niedrige, kostenlose Einstiegsangebote, wo dann eben die Community dann angreift, wo dann auch oft eine emotionale Abhängigkeit besteht und aber auch irgendwelche Glaubensrichtungen fast schon. Also die Aussagen, die teilweise getroffen werden, sind halt so krass, dass wenn du aufhörst, dem zum Beispiel zu folgen oder das nicht mehr zu machen, dann prasselt halt das Unglück der Welt auf dich ein. So, also das sind nicht für mich nicht Glaubenssätze, das sind schon fast so Ersatzreligionen.
Der Drohung,
ja, genau. Ne? Es sind unterschwellige Drohungen, es macht abhängig, es macht süchtig nach diesen Aussagen. Hat so ein bisschen was von modernen Ablassbriefen bis was auch immer.
Ja, ich würde sagen, Apokalypse ist das ja schon. Also das wird ja jetzt schon so sektenmäßig.
Genau. Es sind ja auch einige, stehen ja auch unter die Sektenberatung NRW, da stehen ja auch einige auf der Beobachtungsliste. Also es ist ja nicht umsonst so, ne, weil da einfach Mechanismen stattfinden, die da sehr ähnlich sind. Und,
aber wann hat es denn bei dir so, also gab es diesen Moment, dass es so richtig Klick gemacht hat? Irgendwie
Also
magst du den mit uns teilen?
Ja, bei mir hat es also so richtig, richtig Klick gemacht, hat tatsächlich bei der Geburt meines Sohnes und die Zeit danach, wo ich dieses Kind, also ich erinnere mich dran, ich habe so einen Moment gehabt, da habe ich dieses schreiende Baby auf dem Arm gehabt, was sich nicht ablegen ließ, also was sich nicht beruhigen ließ, was seit einfach Wochen nur am Schreien ist gefühlt und wo ich nicht mehr mit, also wo einfach, ich habe mir alles manifestiert vor und ich habe das so positiv drauf geblickt und dass die Geburt toll wird und dass das alles irgendwie so wird, wie ich mir das vorstelle. Ich war mir so sicher, dass das also so entsprechend wird, wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich das manifestiert habe, weil das ist ja auch, was man in der Szene lernt, dass man ja sich alles manifestieren kann, wenn man es denn nur genug fühlt und glaubt und was auch immer. Und dann war da dieses Kind, was nicht aufhört zu schreien, weil der einfach so sensibel und so empfindlich und halt ein Schreibaby war. Und da habe ich gedacht, was ist das eigentlich für ein Quatsch, dass man jetzt irgendwie sich mit einem anderen Menschen irgendwie versucht, den zu beeinflussen und sich denkt, dass man das irgendwie manifestieren kann oder dass man sich auch irgendwie so einen natürlichen Prozess irgendwie manifestieren kann, wie man sich das irgendwie wünscht und der Natur gar nicht ihren Raum lässt. Und auf einmal habe ich angefangen, alles zu hinterfragen. Und natürlich gab es auch vorher schon mal Momente, wo ich gedacht habe, also okay, das ist jetzt hart an der Grenze. Also das ist über die Grenze drüber. Ich sag mal, wo jemand auf der Bühne steht und was von Licht und Liebe und was man alle Menschen lieb haben muss, erzählt und von der Bühne kommt und sagt so, okay, na, wie viele Menschen haben wir heute wieder gefickt? Also, ne? Also solche Sachen halt.
Okay, wow, ja.
So, und das
also
ist,
auch so aus dieser Spiri-Bubble dann.
Ja,
ne?
Ja, genau. Also es ist so, vorne diese eine Welt, die so vorgibt, was zu sein. Wenn man mal dahinter sieht, ist so viel Gehässigkeit teilweise, so viel, also wirklich Menschenverachtung, dass ich, deshalb habe ich auch gerade einen Beitrag darüber geschrieben, über die dunkle Triade der Persönlichkeits-, also der Coaching-Szene, weil einfach, es wird das eine vorgespielt, es ist eine Maske, es ist wie eine Maske und dahinter geht es bei viel zu vielen um ganz eigennützige Sachen wie Geld verdienen, Menschen manipulieren, eigene Ziele verfolgen und so weiter. Und wo wirklich also narzisstische Tendenzen auftauchen, wo teilweise wirklich psychopathische Tendenzen auftauchen, völlig ohne Empathie, Menschen wirklich gelenkt werden für die eigenen Zwecke. Und also es ist natürlich der ganz dunkle Teil, es sind nicht alle Coachings so, ne? Also ich habe auch mit Leuten gearbeitet, die ganz, ganz toll waren. Aber es ist halt auffällig, wie oft auch gelogen wird. Also da wird zum Beispiel gesagt, hier komm in meinen Kurs, du kannst dir hier mit so und so viel Geld manifestieren innerhalb der ersten 6 Monate, alles, was du willst, irgendwie 6-Figure heißt es dann ja, irgendwie 6-stellig, da kannst du dir das manifestieren in 3 Monaten oder 6 Monaten. Und dann hat man da aber einen Coach, der halt sich Geld leihen muss, um diesen Kurs zu vertreiben und zu bewerben.
Berechnend alles, ne?
Genau, es ist total berechnend. Und das ist mir natürlich immer aufgefallen, aber ich habe das immer wieder verleugnet, weil ich war natürlich auch davon abhängig. Also mein Leben, ich war ja finanziell auch davon abhängig. Als,
dein Einkommen.
Genau, es war mein Einkommen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man halt hier und da das Auge zudrückt. Und dann kommt aber auch dazu, dass halt solche Coaches, also ich hatte das zum Beispiel, wo ich mal was angesprochen habe, zu sagen, ja, aber die Menschen, die brauchen das ja, die verstehen das nicht anders. Wie muss man das
ja,
so sagen?
Das ist ja so Gaslighting.
Genau,
ne?
Genau. Und das muss man so machen. Und das ist halt so, weil die das, also die wissen selber nicht, dass sie die Hilfe brauchen und die verstehen das ja nicht anders und die sind ja alle dumm und deshalb muss man das irgendwie so machen. Und dann wird einem aber auch gedroht. Also mir wurde auch gedroht, also wenn ich jetzt was sage, also erstmal laufen bei einigen.
Das Das wollte ich gerade fragen. Genau, du warst ja dann in Elternzeit, habe ich jetzt rausgehört. Dein Kind war geboren, aber du warst irgendwie noch in dem Bereich eigentlich angestellt. Also gab es dann so einen unmittelbaren, also hast du sofort mit dieser Szene, hast du alles abgebrochen, alle Kontakte und bist da raus? Oder also genau, wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du dann da rausgekommen und warum hast du trotzdem auch entschieden, ja, anders jetzt in diesem Bereich weiterzumachen, nämlich die kritischen Punkte publik zu machen und darüber zu berichten?
Also ich war nie in Elternzeit, ich habe nie aufgehört zu arbeiten. Also für mich war es halt fast schon Therapie, darüber zu schreiben, was einfach in mir vorgeht. Also was diesen Prozess, den ich durchgemacht habe und darüber angefangen, habe ich einfach auf Instagram angefangen zu schreiben. Und das haben natürlich alle mitgekriegt. Also ich habe die Projekte abgebrochen, einige wurden auch gekündigt und sofort abgebrochen, also als das dann so ein bisschen kritischer wurde. Und als ich angefangen habe, darüber zu schreiben und das alles kritisch zu beurteilen, bin ich sofort rausgeschmissen worden aus Gruppen. Also es ist so, also wirklich komplett eliminiert worden. Ich habe auch die meisten Freunde verloren. Spätestens als das Buch rauskam, war es dann soweit, dass dann wirklich dann alles vorbei war. Und es ist halt schon irgendwie krass, weil diese ganze Szene, oder nicht die ganze Szene, aber in den Communities, wo ich war, da ging es so um ehrliches Miteinander, um Verbindung, um wirklich gesehen zu werden. Das waren immer so die Botschaften. Aber eine kritische Stimme ist halt nicht erlaubt. Und in dem Moment wird man als Mensch sofort ausgegrenzt. Und das hat mir halt gezeigt, wie oberflächlich diese ganze Nummer ist. Aber es war für mich halt einfach wirklich so wichtig, darüber zu schreiben. Und ich habe halt auch sofort gemerkt, dass es so vielen anderen auch so geht, die sich nicht trauen, etwas drüber zu sagen. Mir schreiben heute noch, ich hatte es gerade vor 2, 3 Wochen, schreibt mir eine, hey, erinnerst du dich noch an mich? Wir waren damals zusammen da bei unserem Mentor und mir war das damals alles so komisch und ich bin so froh, dass ich da nicht rein und jetzt folge ich dir schon so lange, ich habe dein Buch gelesen und es ist total toll und danke dafür und das spiegelt einfach mein Gefühl wieder, was ich hatte. Und ich habe aber mich nicht getraut, was zu sagen, weil es auch meine Freundin war und die Freundschaft existiert aber mittlerweile auch nicht mehr, weil halt es ist halt immer an Bedingungen geknüpft gewesen. Das ist halt auch keine echte Freundschaft am Ende des Tages. Ne? Also, also für mich war wirklich dieses darüber schreiben und sehen, es ging anderen auch so, meine Art von Therapie, die ich dann gemacht habe. Also erstmal, weil ich ja keinen Therapieplatz gekriegt habe. Und das einfach irgendwie zu sehen, dass ich damit nicht alleine bin. Und das hat mir einfach geholfen, auch einen Abstand zu kriegen. Für mich war es so ein Prozess, erstmal alles weg. Erstmal alles auch weg. Das ist auch wichtig gewesen, dass ich mich da so ein bisschen ablösen kann, weil ich sage heute bei manchen Communities, es war für mich eine Sekte heute. Also es ist für mich nicht sektenähnlich, das war wie eine Sekte.
Schon so.
Und deshalb musste ich erstmal raus. Und jetzt kann ich sagen, also mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich kann jetzt die Graustufen sehen. Also es war erstmal schwarz und weiß und dann kann ich jetzt die Graustufen sehen, dass auch nicht alles Coaching schlecht ist, dass es auch nicht Spiritualität nicht irgendwie auf einmal alles total scheiße und blöd und Mist ist, sondern dass es da Differenzierung gibt, sondern dass ich einfach in einen Teil reingerutscht bin, der dunkel ist und der manipulativ ist und dass es aber da einfach eine andere Wege gibt und ich musste einfach auch meinen Weg finden. Und das versuche ich jetzt auch einfach auf meinem Profil auch darzustellen, dass es eben nicht dieses so hier und da nur ist, sondern es ganz viel dazwischen gibt und dass man da einfach gucken muss und dass ja Menschen dazu zu bringen oder zu entscheiden können, was ist manipulativ und was halt nicht und wo kann man das ist so, ja.
Den Punkt finde ich total spannend, gerade diesen Punkt der Unterscheidung und auch irgendwie der Merkmale, die man erkennt oder Red Flags, die man dann sieht. Vielleicht kannst du da aus deiner Erfahrung und Expertise, die du hast, uns was zu erzählen. Wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich für ein Coaching, egal in welchem Bereich. Lassen wir das jetzt einfach mal offen. Und ich recherchiere zum Beispiel online und schaue dann, wen es da so gibt. Wie kann ich denn dann beurteilen, ob das vertrauenswürdig ist und ob ich das buchen soll? Oder anders gefragt, wenn man es vielleicht nicht im Vorfeld beurteilen kann, ab welchem Punkt sollte ich irgendwie hellhörig werden?
Was ich für mich so entwickelt habe, ist, also ich gucke mir immer erst an, wie ist dieser, also die meisten Coaches arbeiten ja mit sogenannten Funneln, das heißt, man wird so durchgereicht durch verschiedene Verkaufsstufen. Ich würde erstmal gucken, überhaupt, wie ist so der Eindruck? Ist die Seite, ist die so krass auf Verkaufen getrimmt? Also hier sind dann zum Beispiel so Buzzwords wie, das Angebot gilt nur noch heute, die nächste halbe Stunde und dann nie wieder. Dann wäre ich schon, also da kriege ich schon die ersten Nackenhaare, die sich aufstellen, weil das ist meistens, also ich habe tatsächlich noch nicht.
Sollte man dann mal in 3 Stunden testen?
Ja,
oder
genau.
Morgen mal testen, ob das dann morgen vielleicht wieder nur noch morgen gilt. Ne?
Genau, und da gibt es einen ganz coolen Trick, einfach den Link kopieren einmal sich aus dem WLAN ausloggen und wieder einloggen oder einmal die Netzwerkadresse aktualisieren oder in einen Browser reingehen, der keine IP-Adressen überträgt oder so mit einem Privacy Relay oder so und dann einfach die Adresse nochmal aufrufen, ob der Counter dann wieder von vorne startet, dann sieht man es nämlich. Also das ist einfach mit einer anderen IP-Adresse einmal rein, dann sieht man das nämlich und das ist in, also ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, wo das nicht einmal irgendwie nicht ging und diese einmaligen Angebote und das ist jetzt der eigentliche Preis, ist dieser hier und jetzt ist ja der, das sind halt so Marketing oder solche Verkaufsaktionen, die einen subtil schon mal so ein bisschen rein manipulieren sollen. Du kriegst, guck mal, diesen ganz tollen Wert heute, nur heute, wenn du dich jetzt entscheidest, dann kriegst du ihn. Das ist eben eine Technik. Wenn du schnell entscheidest, wenn du nicht darüber Zeit hast nachzudenken, dann gehst du nach so einem Gefühl, was vorher produziert wird durch ein Video, durch irgendwelche Aussagen, durch Ängste, durch Sorgen, durch Hoffnung, was auch immer. Und du gehst nach diesem Gefühl und du denkst nicht bewusst drüber nach. Und buchst das dann, weil du denkst, okay, ich brauche das jetzt, weil dir in dir so eine Not, so ein Drang, so ein Bedürfnis ist, das zu buchen. Und wenn du rational darüber nachdenken würdest und die Zeit hättest, dann würdest du es vielleicht nicht mehr machen. Und das ist das Ding, deshalb sage ich immer, mindestens eine Nacht drüber schlafen und gucken, ob es sich morgen noch genauso anfühlt. Das ist eine alte Weisheit von meinem Opa, die ich nie kennengelernt habe. Aber meine Mutter hat mir das schon mitgegeben und es ist wirklich wertvoll. Also egal, was man liest, was man macht, nie diese spontanen Entscheidungen treffen, sondern eine Nacht drüber schlafen. Weil, das ist nämlich das Ding, wenn man jetzt weiterguckt, dann kommen da oft sogenanntes Scarcity-Marketing. Das ist Mangel-Marketing im Grunde genommen, wo herausgestellt wird, all das, was du nicht hast. Also zum Beispiel, wenn du endlich glücklich sein willst, das sind dann solche Sätze, ne? Du merkst gerade, okay, ich bin jetzt gerade okay, ich bin nicht glücklich, ich will jetzt endlich glücklicher. Wenn du endlich finanziell frei sein willst und das spielt eben so auf diese inneren Mängel an. Gleichzeitig macht es natürlich auch Hoffnung, dass wenn du diesen Kurs kaufst, dann, ne? Und bei solchen Sätzen wäre ich auch erstmal vorsichtig. Dann bei aller Arten von Versprechungen, die gemacht werden. Also wenn ein Coach zum Beispiel sagt, mit diesem Kurs kannst du sechsstellig verdienen, würde ich sofort vorsichtig sein, weil ein Coach kann das nicht versprechen, weil es ja gar nicht klar ist, wie du agierst. Coaches sind ja dafür da, auf deine persönliche Situation einzugehen. Und es ist immer in einem Zusammenspiel, dass der zu Coachende damit rein, also es hängt ja von der Leistung des zu Coachenden ab und der Bereitschaft und der persönlichen Voraussetzungen. Und solange der Coach das nicht kennt oder die Coachin, kann da keine Aussage drüber getroffen werden, in irgendeiner Art und Weise. Und dann, das ist jetzt zum Beispiel bei Finanzcoachings, wenn man jetzt mal
es sei denn, man hat ein Schneeballsystem, bei dem man einfach genau den gleichen Weg kopiert, den der Coach selber gegangen ist. Ja. Weiß man, wie viel man damit verdienen kann.
Ja, aber auch das funktioniert ja tatsächlich nicht. Es ist ja verrückt, dass wenn man mit diesem Schneeballsystem oder diesem Multilevel-Marketing, was übrigens in totaler Symbiose mit der Coaching-Industrie geht, weil die sich gegenseitig abwerben, befruchten und wie auch immer. Auch da ist es ja so, dass ungefähr, also wirklich unter 1% derer, die angeworben werden, wirklich damit erfolgreich werden. Und diese Systeme leben davon, dass ganz viele die Produkte konsumieren, aber eben nicht damit erfolgreich werden. Also ich habe mal für ein Network-Marketing-Unternehmen gearbeitet und ich weiß, wie die Pläne dahinter aufgestellt werden, wie die funktionieren, wie die berechnet werden. Und nämlich, dass eben ganz viele damit nicht erfolgreich sind. Auch wenn es immer gesagt wird, jeder kann damit erfolgreich werden. Aber das ist noch ein ganz, da kann man eine eigene Podcast-Folge drüber machen.
Das ist ein eigenes Thema, wie das funktioniert.
Ja, es ist sich da einfach zunutze gemacht worden, dass einfach Leute angeworben werden, die dann auch wieder das Gleiche lernen. Diese Tiefe dieses Kaninchenbaus ist so krass. Und das kann man sich wirklich so vorstellen. Also wenn man diese Erde hat, wo dann immer wieder weiter dieser Bau reingeht und es immer tiefer mit immer mehr Abzweigungen und so weiter geht und irgendwann kommt man so gefühlt nirgendwo mehr an.
Ja, und es klingt auch so nach so ein bisschen in Richtung gefährlichem Halbwissen. Also wenn, ne, es klingt ja so, die machen da irgendwie mal eine bestimmte Zeit irgendwie ein Coaching. Das klingt jetzt nicht nach irgendwie 10 Jahren oder so. Und dann bilden die selber.
Ja, genau. Ja, oder auch Erfahrung, Praxiserfahrung, ne, fehlt dann ja auch vollkommen.
Genau, das ist jetzt nicht so vertrauenswürdig.
Ja, das ist so ein bisschen stille Postprinzip, ne? Und immer mehr geht immer mehr verloren. Das ist halt auch problematisch, weshalb ja auch viele Coachings problematisch sind oder nicht die Erfolge haben. Und dass da kommen dann Sachen zu Trage, die dann eben auch nochmal zeigen, also ich kenne das, wenn zum Beispiel Leute unzufrieden waren mit dem Coaching, die werden dann gecancelt, die werden bedroht, die werden mit dem Anwalt stillgelegt. Also es ist wirklich, wirklich krass. Also,
damit die das nicht publik machen.
Ja, genau. Oder sie machen es publik und dann kommen halt Drohungen oder keine Ahnung so was. Ne? Das ist halt
ja,
so.
Wie sehr kann man denn überhaupt Coaches in die Pflicht nehmen, wenn sie ihre Versprechungen dann nicht erfüllen? Das ist jetzt ein juristisches Thema, da kann man wahrscheinlich auch noch eine eigene Folge drüber machen.
Ja, also ich bin ja keine Rechtsanwältin, aber also ich habe jetzt, was ich so mitgekriegt habe, es gab jetzt so eine Art Präzedenzfall im Grunde genommen, dass ein nach dem fernen Unterrichtsschutzgesetz oder ähnlich so heißt das, glaube ich, fern USG irgendwie so, gab es jetzt einen Fall für alle Coaching-Verträge, die nach 2020 geschlossen wurden. Ich habe da immer wieder so Werbeanzeigen von Rechtsfirmen und so weiter drin. Mhm. Kann man eben, wenn das nicht erfüllt wurde, wenn das ein falsches Format hatte und so weiter, kann man da eben das Geld zurückfordern. Aber das Ding ist ja, dass bei vielen Coaching gibt es nicht mehr Verträge, es gibt teilweise nicht mehr AGB. In der Realität sieht das halt ein bisschen anders aus. Man kann sich an die Verbraucherzentrale wenden, aber dann gibt es auch Fälle, zum Beispiel habe ich auch schon alles gesehen, da bieten Coaches dann ein Coaching an, da muss man ein Google-Dokument ausfüllen und dann steht dann unten, ich verzichte hiermit auf meine Verbraucherrechte und schließe diesen Vertrag und keine Ahnung was. Also ist schon mal, also wenn sowas ist, auf jeden Fall schnell rennen, wegrennen. Ja. Und theoretisch kann man was machen. In der Realität passiert es eher weniger und dann ist ja auch das Ding, dass oft die Menschen, denen geht's halt oft gar nicht gut, nachdem sie dann so ein Coaching gemacht haben, was schiefgegangen ist.
Die haben gar nicht die Ressourcen, ne?
Gerade wenn es im Bereich Live-Coaching ist, genau, da fehlen dann die Ressourcen. Die haben oft sehr, sehr, sehr viel Geld investiert und da fehlt es teilweise daran, dass, also kann man sich nicht mal mehr einen Anwalt leisten, habe ich alles schon gehabt und miterlebt und gehört. Und dann kommt noch dazu, dass die teilweise auch bedroht werden. Also wirklich bedroht werden. Wenn du jetzt das mit dem Anwalt machst, dann packe ich aus und solche Sachen. Also weil Schweigepflicht wie bei Therapeuten gibt es da nicht. Also das ist wirklich manchmal bodenlos, was da passiert. Und das ist halt richtig krass.
Das Wissen, was dann die Coaches gesammelt haben über die betreffende Person, das vertrauliche Wissen, das damit dann an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja. Habe ich gehabt. Ich hatte eine Followerin, die hat mir Screenshots geschickt, wie eine Coachin, nachdem sie halt ihr Geld zurückhaben wollte und das Programm abgebrochen hat, ihren persönlichen Fall mit Namen und Verlinkung in ihrer Story reingepackt hat, um den anderen zu erklären, wie sie halt überhaupt nicht Verantwortung übernommen hat. Jetzt versucht sie irgendwie zu schaden und keine Ahnung was und sie komplett degradiert hat in der Story, also öffentlich, und das ist halt richtig, also das sowas gibt
das
es
ja
halt auch.
Das ist ja juristisch aus vielen Gründen komplett problematisch.
Total.
Das heißt, also wir hatten jetzt ja eigentlich, wir sind ein bisschen abgekommen, darüber gesprochen, wie kann ich feststellen, wann es problematisch wird, da hast du jetzt ja gerade schon echt viele Punkte genannt, oder was sind so Red Flags, was sind kritische Aspekte, auf die ich achten muss bei der Auswahl eines Coachings, weil, wie du selber ja auch gesagt hast, es sind ja nicht alle Coachings per se schlecht, aber ganz oft wird ja so argumentiert, ja, hör auf dein Gefühl, Bauchgefühl spielt eine ganz wichtige Rolle, das thematisierst du auch immer wieder auf deinem Instagram-Kanal auch, so das Thema, ja, finde deine Berufung, geh deinen Weg, ne, und das ist ja was sehr Emotionales, das heißt, es wird ja erstmal oftmals, auch da will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber oft eher mit dem emotionalen Aspekt argumentiert, so. Wenn sich das für dich richtig anfühlt, dann wirst du schon wissen, was du machen musst.
Ja, und wieder Hyperindividualisierung, ne? Also es wird ja sofort wieder auf dich übertragen. Hör auf dein Bauchgefühl. Also gerade die Verantwortung wird ja sofort wieder, ja, abgegeben.
Das Ding ist, was ich immer sage, es ist halt nicht mehr dein Bauchgefühl, wenn du vorher von jemand anderes da rein manipuliert wurdest.
Ja,
das fasst es ganz gut zusammen.
Guter Punkt, ja, genau.
Und das ist einfach so. Also wenn du vorher durch ein Prozedere an Manipulationen gegangen bist, subtilen wie, also offensichtlichen wie nicht so oder wie subtilen, dann ist das nicht mehr dein Bauchgefühl. Also unser Bauchgefühl ist wichtig. Aber das Ding ist, das Bauchgefühl, auf das diese Coaches anspielen, das ist das nachgängige Bauchgefühl. Wir haben oft irgendwas passt hier kurz nicht. Und dann kommt aber erst, oh Gott, das fühlt sich jetzt aber gut an und keine Ahnung was, und dann kommt dieses High Energy und so weiter, und dann denken wir, okay, das ist jetzt unser Bauchgefühl, aber unser Bauchgefühl ist halt nicht laut, also unser Bauchgefühl schreit nicht, das ist jetzt mein Lebensweg, das ist meine Berufung, das muss ich jetzt tun, das fühlt sich jetzt so richtig an, das ist nicht unser Bauchgefühl, und das ist eben diese Stimme, die manipuliert wurde, die, was ja auch bewusst so gemacht wird, dass man eben darauf hört, also von diesem dunklen Teil, sage ich mal, ne? Deshalb ist es so wichtig, auch den Kopf mitzunehmen und rational zu entscheiden, kann ich mir das leisten? Bringt mich das in Probleme? Brauche ich das wirklich? Oder ist das gerade einfach so ein, ich will jetzt einfach nur gerade meine Bedürfnisse irgendwie befrieden, meine Nöte oder sonst irgendwas? Das Problem ist einfach, wenn so viel reingedrückt wurde an Angst, an Sorgen, an Hoffnung, und die sprechen ja bewusst, also wenn man sich diese Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut, und die kann man ja noch ein bisschen weiter ausführen in diesen Grundbedürfnissen, zum Beispiel nach Verbindung, nach Anerkennung, nach Sicherheit. Also all diese Ebenen werden oft in diesen Funnels, in diesen Verkaufs-Marketing-Veranstaltungen angesprochen. Außer vielleicht das nach Essen und Trinken, also nach Versorgung, aber Sicherheit, Anerkennung, Bestätigung und solche Sachen. Das wird alles bewusst angesprochen im Marketing. Und zwar so subtil, das nennt sich dann Neuromarketing, dass man, dass es wirklich am bewussten Radar vorbeigeht. Und dann ist es nicht mehr das Bauchgefühl. Weil das ist dann eine in dir produzierte Emotion, die ein gewisses Outcome oder ein gewisses Ergebnis produzieren soll, nämlich, dass du den Kurs kaufst. Es hat nichts mehr mit dir zu tun, sondern es geht um einzig und allein um den Verkauf. Und das muss man bei sowas immer im Hintergrund haben, dass das sehr, sehr oft einfach Verkaufsveranstaltungen sind. Also selbst diese Verkaufsveranstaltungen, irgendwas ist immer in diesen Coachings drin. Es ist immer irgendwas, was man sich mitnehmen kann. Es ist ja nicht alles schlecht in diesen Coachings. Aber man muss sich halt fragen, kann ich damit leben? Ist es das wert? Kann ich damit leben, dass ich zum Beispiel jetzt da rein manipuliert wurde, dass ich so viel Geld ausgebe, dass ich vielleicht, keine Ahnung, 4.444 Euro für ein Coaching ausgebe? Bringt mich das in Probleme? Ist es dieser Mehrwert wert, den ich da vielleicht rausziehen kann, oder kann es mir sogar schaden? Und dann habe ich sogar noch finanzielle Probleme, weil ich das Geld vielleicht aus meinem Rentenfonds genommen habe und dann kein Geld mehr habe und hungern muss oder ins, weiß ich nicht, irgendwo in Sozialhilfe falle oder was auch immer. Und das ist halt das Ding. Das ist genauso mit der Berufung. Da werden Leute motiviert, okay, du musst deine Berufung leben, du musst jetzt anderen Menschen helfen, kauf bitte dafür hier meine Coaching-Ausbildung für 9.000 Euro, kündige deinen Job und mach jetzt nur noch das, was deine Berufung ist. Nicht selten landen solche Leute im Sozialhilfebezug oder sonst was, weil sie den Job gekündigt haben, weil es nicht funktioniert, weil sie mit 300 Followern irgendwo rumkrebsen, weil sich eben nicht alles duplizieren lässt. Du kannst genau das Gleiche machen wie der Coach und es kann für dich wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil Coaching ist was Persönliches, es ist die Zeit, das Timing, die Art und Weise. Manche sind nicht bereit, gewisse Dinge zu machen, die dann unethisch sind, die dann auch teilweise da gelehrt werden. Sie in den Coaching-Ausbildungen, wo ich kenne so 2, 3, selbst da ist es so, dass die Techniken, also die von dem Coach selber angewendet werden, die werden gar nicht in die Coaching-Ausbildung reingepackt. Neuromarketing-Funnel und so weiter, die wir aufgesetzt haben. Das läuft da alles gar nicht mit drin in dieser Art und Weise.
Puh. Genau. Wow. Ja. Ich muss echt 20 mal tief atmen.
Ja.
Das ist so krass. Das ist ja auch noch so ein Thema, diese ganzen Gurus, die da unterwegs sind, was bitte unbedingt kritisch zu betrachten ist, aber trotzdem kann man da vielleicht auch sagen, ja, die haben aber auch vielleicht irgendwie so ein Persönlichkeitszug, oft ist auch ein narzisstischer, der ihnen irgendwie hilft, sich wie so ein Guru erscheinen zu lassen, dass viele Menschen dieser Person irgendwie folgen wollen, was ja auch nicht jeder so in sich hat, zum Glück.
Ich habe da tatsächlich ein Buch jetzt drüber geschrieben, also einen Roman im Grunde genommen, um das auch so ein bisschen zu verarbeiten mit diesen narzisstischen oder dunklen Triaden-Tendenzen, um das mal so ein bisschen auch anders darzustellen können, was da teilweise abläuft in so einem fiktiven Rahmen. Heißt auch übrigens der Guru, weil es sind diese Gurus oft, die sich oft so darstellen nach oben und dann eben im Hintergrund so dieses, das da unten runter haben. Das ist total krass. Was mir gerade noch einfällt, wo wir gerade bei Red Flags waren, auf meinem Profil gibt es so ein ganzes Ding mit Green Flags, weil am Ende geht es ja darum zu entscheiden, nicht was ist jetzt alles schlimm, sondern wie kann ich jemanden Gutes auch erkennen, weil es sind ja nicht alle so, also es ist halt so, es gibt halt diese krassen Gurus, die sich halt, die ja auch so eine Art Gottkomplex teilweise fast schon haben, also die sich für das Allerbeste erleuchtet und die haben es alles ergründet und rausgefunden, die einzige Wahrheit und Weisheit. Aber, und das finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen, es gibt halt auch ganz, ganz tolle Coaches da draußen, die...
Ja, das wollten wir dich so, natürlich auch sagen.
Ja. Und die sagen halt nicht von selber, dass sie Gurus sind. Die sagen nicht, dass sie alles so toll und keine Ahnung was können. Die echten Gurus sind leise und machen das ganz in einem ganz persönlichen, individuellen Rahmen. Und schreien das nicht in die Welt raus, weil wenn sie es rausschreien müssen in die Welt, dann kommt halt wieder dieses Ego-Thema da raus. Das sieht man halt oft so, wenn einige sagen, oh, ich will allen Menschen auf dieser Welt ein gutes Leben ermöglichen. Das hat halt nichts mehr mit helfen zu tun, wenn man dann irgendwie für 1.400 Euro irgendwie einen Kurs verkauft oder irgendwie sowas, dann hilft man nicht allen Menschen. Wenn man allen helfen würde, dann würde man ganz andere Sachen machen. Und das ist so, da wird das halt instrumentalisiert. Und die Guten, die machen das eben nicht so, und die sind aber leiser. Und das ist es, die fallen oft nicht so auf, nutzen halt eben nicht so diese manipulativen Methoden. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig hinzuschauen, okay, geht diese Person individuell auf mich ein? Können wir in persönlichen Kontakt sprechen? Reflektiert sich dieser Mensch? Es ist ja auch oft so diese, in der ganzen Branche, die, ich nenne es jetzt mal die manipulative Seite, die dunkle Seite, da hat man oft so, ich mache alles, ich kann alles, kriegst alles hier bei mir und dieses Gesamtpaket. Und wenn man dann mal nachfragt, hey, woher weißt du das eigentlich, woher kannst du das eigentlich? Ja, ich weil das mir zufliegt, weil das meine Berufung ist und weil ich das da und da, und dann hat man nicht mal richtig wirklich Quellen oder irgendwelche Ausbildung oder es wird alles so ein bisschen komisch erklärt und ich habe ja da vielleicht das gemacht und dann aber so richtig irgendwelche Abschlüsse oder sonst was irgendwie auch nicht und das ist ja, ich habe ja viel Erfahrung und so. Und dann denke ich mir manchmal, okay, du bist jetzt irgendwie 27 und Life-Coach, wo ist deine Erfahrung denn her? Ne? Mhm. Und da hat man dann, also bei richtig vernünftigen Coaches, da findet man auf der Seite, hier habe ich die Ausbildung gemacht, da habe ich das gelernt, ich habe da Selbsterfahrung gemacht, ich habe also solche Sachen.
Und ne, auch der Punkt, also, was du eben angesprochen hast, ich finde, Kompetenz zeigt es auch, wenn man weiß, wo seine eigenen Grenzen sind, ne?
Genau,
und wo die eigene Kompetenz aufhört.
Mhm, genau. Deshalb sage ich auch immer, bevor ich irgendwas buche, ins persönliche Gespräch gehen und Fragen stellen. Wo zum Beispiel, also gute Fragen können da sein. Okay, erstmal, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Was coachst du nicht? Wo hast du zum Beispiel schon mal gesagt, okay, wo hast du ein Coaching abgebrochen, weil es nicht mehr in deinem Kompetenzbereich war? Hast du ein Netzwerk, wo du weiterhin verweisen kannst? Das sind so Fragen. Oder was liegt dir zum Beispiel, wo wird es für dich selber zum Problem? Wie gehst du damit um, wenn es zu persönlich wird oder wenn es zu eng wird oder wenn wir uns nicht verstehen? Und wenn dann so Antworten kommen, wie halt, du brauchst keine Rückerstattung, weil du sowieso das geil finden willst, dann bloß rennen. Ne? Also, aber die vernünftigen Coaches, die gehen auch in dieses Gespräch, die machen auch ein Erstgespräch erstmal kostenlos, 20, 30 Minuten, so ein Vorgespräch, wo du dann die Fragen stellen kannst. Und wenn da dann aber auch schon so eine Verkaufsveranstaltung rausgemacht wird aus diesem kostenlosen, das gibt's ja auch, komm mal ins kostenlose Erstgespräch und dann kommt da eine Verkaufsveranstaltung, wo so gewisse Fragen abgehandelt werden, um deine Motivation herauszufinden und dann kriegst du so ein 4.000 € Angebot für ein halbes Jahr Coaching oder so. Oder 4.000 € ist für ein halbes Jahr Coaching wäre wahrscheinlich noch irgendwo, wenn es intensiv ist, okay, aber für vielleicht auch nur für 3 Wochen oder so, für so ein Programm. Und was dann vielleicht auch Sales-Mitarbeiter machen, die gar nicht, also was dann, also so Sales-Agents im Grunde genommen machen, die darauf
ausrichten. Die gar nicht die Rückfragen beantworten können, ne?
Ja, das, genau, und die beantworten das dann gar nicht und deshalb auch immer diesen persönlichen Kontakt, kann ich zum Beispiel in den persönlichen Kontakt gehen, ne? Also gerade wenn es ins 1:1-Coaching geht. Sind alle Online-Programme schlecht? Nein, glaube ich nicht, aber ist auch da die Differenzierung. Coaching ist im Grunde genommen für gesunde Menschen. Und wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, was manche teilweise nicht mal wissen, dass da also wie zum Beispiel bei mir, in mir war nicht bewusst, dass ich unterliegendes Trauma oder unterliegende Traumata habe, bis ich ein Coaching-Programm gemacht habe und damit konfrontiert wurde, weil in die Vergangenheit gegangen wurde, ohne groß das zu begleiten oder zu helfen oder sonst was. Und habe dann eine Retraumatisierung erfahren, habe dann erstmal gemerkt, okay, Alter, krass, was ist denn hier los? Und das wissen halt viele gar nicht. Und es gibt mittlerweile so Hinweise, ja, das Coaching ist nur für Menschen, die irgendwie keine psychischen Erkrankungen haben, aber es wissen ja auch gar nicht viele. Mhm, und ja. Also ich wäre auch immer, wenn es so Sachen so mit innere Kindheilung oder wenn irgendwelche Heilungssachen, auch da wäre ich immer vorsichtig, was, also ich würde keine innere Kindarbeit in einem Kurs machen. Also
und in einem Online-Kurs besonders auch nicht, ne? Du warst ja gerade bei dem Online-Kurs-Thema.
Genau, das würde ich nie in einem Online-Programm machen, wo es keine 1:1-Begleitung mit einem traumasensiblen Kursleiter oder Kursleiterin gibt. Auch da, selbst dann, traumasensibel heißt ja nicht, dass man Trauma bearbeitet als Coachin, sondern dass man weiß, dass man als Coach keine Traumata bearbeitet. Und das Traumata in die Hand von selbst viele Psychotherapeutinnen arbeiten nicht mit traumatisierten Menschen oder mit starken traumatisierten Menschen, weil es dafür eine spezielle Ausbildung braucht, weil es dafür Spezialwissen braucht, weil es sehr, sehr komplex sein kann. Und wenn dann irgendein dahergelaufener 25-jährige Life-Coachin oder irgendwie sowas jetzt auf einmal sagt, oh, wir machen jetzt mal innere Kindheitsarbeit und packen jetzt mal schön alle Nummern hier aus, die du so in deiner Vergangenheit angesammelt hast und machen dazu noch eine Hypnose, die irgendwie das, was im Unterbewusstsein liegt, noch schön hervorbringt, dann ist das total verantwortungslos. Aber
auch wenn man 55 ist, ne?
Auch wenn man 55 ist, ist egal.
Ja. Egal ob 25 oder 55.
Und danach am besten noch ins Schweigekloster.
Ja, genau. Und das ist halt so krass, ne? Weil, also.
Ja, es geht natürlich gar nicht. Ja, ich will es gar nicht belächeln.
Wie sie sich dann auch aus der Verantwortung ziehen danach, ist halt, also du hast dir das ja selber ausgesucht, dein Gefühl war das ja und keine Ahnung was. Und du bist ja in der Verantwortung zu entscheiden und keine Ahnung was. Und das ist ja eine Einladung vom Universum. Ich zitiere jetzt wirklich mal, es ist ja eine Einladung vom Universum, das jetzt anzugucken. Und das ist einfach deine Energie und du musst das selber schaffen und so. Und es wird halt die Verantwortung abgelehnt und dann auf die Einzelne, auf das Individuum übertragen. Und das ist halt so krass, weil ein Coach, eine Coachin hat immer eine Verantwortung auch für den Klienten mit. Natürlich nicht für alles, aber immer eine Verantwortung insofern verantwortungsbewusst und nicht schädlich zu handeln und auch in Verbindung zu bleiben und sich selbst zu hinterfragen. Aber wenn man das jetzt eben sieht, dass eben viele Coaches auch zum Beispiel narzisstische Tendenzen und so weiter haben oder wo dann die Empathie fehlt, ist das denen teilweise gar nicht möglich, diese Verantwortung zu übernehmen, weil sie nicht die Verantwortung übernehmen können, weil sie für ihr Handeln nicht einstehen können. Das ist halt auch wirklich teilweise fast pathologisch schon. Also so oft,
Die müssten ja selber erstmal in Therapie.
Ja, ist auch so. Ganz viele, ich sage das wirklich heute so, ganz viele Coaches müssten selbst erstmal einmal in Therapie. Nee, Therapeuten und Therapeutinnen, die machen nicht umsonst eine Selbsterfahrung, bevor sie ihre Approbation kriegen. Und wir gehen immer wieder in Selbsterfahrung. Coaches haben diese Anforderung nicht, weil der Coachberuf nicht reguliert ist in irgendeiner Art und Weise. Deshalb erfahren sie sich ja auch nicht selber und können diese Sachen auch gar nicht reflektieren. Und das ist halt das Verrückte, weil es so viel um Reflexion geht und sich selbst zu reflektieren und sich anzuschauen und keine Ahnung was. Aber es ist immer Bias. Es wird sich dann versteckt hinter irgendwelchen spirituellen Konzepten oder ohne, dass das wirklich richtig betrachtet wird. Also es ist für mich ganz viel mit Masken auch, die dann noch weitergetragen werden vor sich selber. Weil viele ja auch, wenn sie dann die Maske fallen lassen würden und sich da selbst erfahren würden und sehen würden, okay, ich habe da einen Fehler gemacht, dann würde ja auch dieser spirituelle Bypass und diese Masken würden ja alles fallen. In dem Moment würde der Boden anfangen zu wackeln.
Weil er ja darauf baut, dass der Coach Bescheid weiß. Ne?
Genau, und, da ist ja dieses tolle Bild, was gebaut wurde. Ich habe das alles, die haben oft diese Geschichte, ich war mal irgendwo ganz unten und habe dann irgendwie gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas tun und muss was für andere Menschen machen. Und deshalb
die Jesus-Geschichte, ne?
Genau.
Ja, ja. Das ist ja wieder die Jesus-Erzählung.
Genau.
Ja, oder diese typische Phönix aus der Asche-Erzählung. Ja, ne? Ich hatte selbst diese große Krise und
auch eure
durch
Sünden
die wurde gestorben. Mir das, nee, noch nicht mal.
Kommt dann später.
Genau, erstmal so der Schritt ist doch auf sich selbst bezogen. Durch diese Krise habe ich dann selbst erfahren, wie das Leben anders aussieht und wie der erleuchtete Weg ist. Und jetzt habe ich mich ganz dem gewidmet und danach kommt dann dieses, und jetzt möchte ich das euch.
Ja, ich habe es für euch getan. Ich habe eigentlich alles nur für euch gemacht. Ihr könnt jetzt von meinem Leiden profitieren.
Ja, das ist so ein Retter-Erleuchtungs...
Das ist die klassische Bibelgeschichte.
Genau, ja. Und das ist es ja. Es ist ja auch so dieses, also egal, ob man jetzt die Bibel nimmt oder auch hier diese, ich nenne es jetzt mal die Bibel der New Age-Spiritualitätsszene, diese A Course in Miracles, ein Kurs im Wundern. Das ist ja so ähnlich, man muss halt sich selbst irgendwie, also man muss erleuchtet werden, man muss in diesen Stufen der Erleuchtung irgendwie hochgehen, bis zur Erleuchtung hochgehen und dann kann man eben die Welt retten und so. Das spielt halt alles auf die gleichen Muster am Ende des Tages an. Ja, das ist schon echt, ja.
Was ich dich unbedingt noch fragen wollte, Charlotte, weil ich habe so verstanden, dass wir nicht pauschal sagen können, ist eine Coaching-Kategorie schlecht, zum Beispiel alle Finanzcoachings, alle spirituellen Coachings, alle Life-Coachings per se sind schlecht, sondern du hast jetzt so Kriterien genannt, an denen man das ganz gut beurteilen kann, ob das eher vertrauenswürdig ist oder nicht. Aber ein Thema, was wir eben so angekratzt haben, ist das Thema Hyperindividualisierung. Du hast gemeint, es wird ja alles so individualisiert. Und ich glaube, das ist vielleicht was man ein klein bisschen allgemeiner betrachten kann, ohne jetzt alle Coachings per se zu verurteilen, aber das Thema eben Hyperindividualisierung in der Self-Help-Industrie, das wollte ich eigentlich gerne noch ansprechen, weil warum ist das ein problematisches Thema?
Also es ist ja generell, also Hyperindividualisierung ist ja auch gesellschaftlich ein Thema. Also dadurch, dass wir nicht mehr die starke Community haben, also ein einzelner Mensch alleine ist vom Marketing und von besser anzugehen, also ein unzufriedener Mensch, der einsam ist oder alleine ist, springt eher auf Marketingbotschaften an, die eben dieses Problem beheben sollen oder die auch diesen Mangel und Einsamkeit und keine Ahnung was beheben. Das ist ein Prinzip, was man irgendwo übertragen kann. Und das findet da auch statt. Plus, das finde ich noch mal krasser und weil es noch manipulativer ist, dadurch, dass wir ja oft diese sektenähnlichen Strukturen haben, wenn wir da diese Hyperindividualisierung haben, wo ein Mensch erst alleine ist, dann hat er diese Community, aber ist trotzdem in dem Sinne immer noch für sich selbst verantwortlich, dann sorgt es dafür, dass diese Sektenstrukturen verstärkt werden. Das heißt, dass diese eine Person da oben stehen kann, dass die Community sich auch nicht so 100% austauscht, keiner traut sich irgendwie Kritik zu üben. Es hat gleichzeitig diese soziale Kontrolle trotzdem noch drin und irgendwie gibt es auch dieses Gefühl von der Community. Und dann ist diese Community da und dann ist man auf einmal eben nicht mehr so ganz so 100% hyperindividualisiert. Und dann geht man auch nicht so schnell da raus. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Coaches ihre Produkte und Kurse und keine Ahnung was besser verkaufen können. Aber dadurch, dass jeder ist für sich selbst verantwortlich, hat vor allem einen einzigen Grund und das ist eben, sich aus der Verantwortung ziehen zu können. Nicht für andere Menschen zu verantwortlich sein zu können und zu müssen. Und das ist aber ein Thema der Coaches, der Anbieterinnen, dass sie eben keinen Raum, keinen Space haben, für andere Verantwortung zu übernehmen. Ich finde, das ist einfach so ein Symptom unserer ganzen Gesellschaft im Moment. Egal wo man es sieht, also wir verstecken uns ja hinter sozialen Medien mit unseren Phones und keine Ahnung was. Und auch wenn das für manche hilfreich sein kann, also ne, es hat immer mehrere Seiten neben der Hirne, ne? Aber so ist es halt, dass wir einfach angreifbarer sind, weil eigentlich sind wir Menschen Herdentiere im Grunde genommen. Wir sind soziale Wesen, die sich durch andere erfahren. Das heißt, wir erfahren unser Selbst und kommt ja also von Freud bis sonst wo aus der Psychologie, dass wir brauchen ein Außen, um uns zu erfahren. Und wir erfahren uns mit jedem Menschen, den wir treffen, auch anders. Und wenn wir diese Menschen eben nicht mehr so haben und so eine homogene Masse in so einer Community haben, dann macht das auch linkbar.
Ist auch ein Kapitalismus-Thema, ne?
Ja, ganz klar. Voll. Also die Coaching-Szene ist für mich das krasseste Symptom des Kapitalismus, den wir so haben. Also wir haben ja gesellschaftliche Probleme ohne Ende. Und anstatt Probleme auf gesellschaftlicher Ebene zu lösen, heißt es, du musst die jetzt selber für dich lösen. Das heißt, wir haben ja nicht umsonst einen Anstieg an psychologischen Erkrankungen und Themen und so weiter. Das hat einfach mit der Gesellschaft zu tun. Anstatt diese gesellschaftlichen Themen anzugehen und sagen, wir machen jetzt was Aktives gemeinsam und gehen jetzt dagegen vor und gehen dagegen an, wird ein kapitalistisches Subsystem geschaffen, was genau die gleichen Mechanismen wieder dupliziert und einen Quickfix im Grunde genommen liefert, so hier kauf das und dann wird es dir besser gehen. Anstatt die Ursache zu bekämpfen, wird ein Symptom mehr oder weniger bekämpft, manchmal ja nicht mal sogar wirklich. Ja. Es wird die Kontrollillusion für diese eine Symptombekämpfung verkauft.
Ja, nee, und nicht nur das. Ja. Und sich um andere zu kümmern. Wir schließen hier gerade den Circle, weil auch dazu haben wir schon was gemacht. Bräuchte man ja auch Zeit, wenn man sich einfach mal um andere Menschen kümmert. Aber auch das lässt der Kapitalismus ja nicht zu. Der Kapitalismus möchte ja, dass wir die Zeit nutzen, um die Wirtschaft voranzutreiben und Umsatz zu generieren.
Genau.
Passt da ganz gut rein.
Und da gibt's dann ja so Botschaften auch, die sagen so, okay, mach das Coaching und dann kriegst du Geld rein, dann wirst du selber coachen, dann hast du mehr Zeit und dann mehr Umsatz und keine Ahnung was. Und dann wird mit solchen Botschaften wieder gecashert. Also das wird wieder genutzt, um zu manipulieren. Und das ist das Krasse. Damit die halt auch selbst den Kapitalismus kritisieren und so weiter, abgeholt werden. Aber im Endeffekt funktioniert es halt nicht so, weil es das System weiter bedient.
Und auch in gewisser Weise dann wieder Individuen verantwortlich macht, anstelle, wie du sagst, die Struktur zu ändern. Ne? Also du verdienst nicht genug, weil du vielleicht diskriminiert wirst aufgrund von den und den Faktoren. Nein, buch doch einfach für 10.000 Euro mein Finanzcoaching und danach kriegst du schon den Lohn, den du dir wünschst.
Das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Also wenn du dir das mal überlegst, halt so anstatt dann irgendwas gegen Rassismus zu machen, sich mit Communities zu verknüpfen, was kann ich tun, was kann ich als Ally oder sonst irgendwas machen? Wo bin ich selber rassistisch? Also, ne, sich mal selbst zu hinterfragen. Und das ist es wo, und das kommt ja noch dazu, dass viele ja, wenn wir gerade beim Thema Rassismus sind, viele diese Strukturen noch unterstützen. Die betreiben kulturelle Aneignung, nehmen irgendwelche Sachen, die sie von irgendwo von Hawaii bis Bali mitnehmen, kapitalisieren die hier und so weiter. Also, die unterstützen halt dieses System noch weiter und hinterfragen sich da nicht mal. Und das ist halt bodenloses Fass manchmal.
Ja, voll. Ja. Also ja.
Ich denke, dass du jetzt schon einige wertvolle Impulse vermittelt hast, auch dazu, woran man erkennt, wann Coachings eben problematisch sind und wann auch nicht. Denn ganz allgemein gesagt wollen wir ja nicht verteufeln, dass sich immer mehr Menschen Hilfe holen oder dass es gesellschaftlich akzeptierter wird, sich auch Hilfe zu holen, wenn es einem nicht gut geht. Die Frage ist eben, wo und wie. Ne? Und wie du sagst, ich fand den Punkt jetzt total interessant zu sagen, Coachings sind eigentlich für gesunde Menschen, die dann an sich arbeiten wollen, wenn sie aber gesund sind und wenn man krank ist, wenn man wirklich Störungen hat oder Krankheiten hat, dann sollte man die erstmal an anderer Stelle wahrscheinlich behandeln lassen.
Psychologisch gesund sein sind wir, glaube ich, alle nicht, aber so, also in einem halbwegs vernünftigen Rahmen. So,
ja, aber das genau, schon, es geht ja auch darum, diese, gesund, ne?
Ja, genau, es geht auch um diese Angebote, so Live-Coaching, innere Kindarbeit und solche Sachen. Da sollte man halt einfach wissen, was liegt auch. Das Problem ist ja aber auch, dass auch wieder das System, es gibt nicht genug Therapieplätze, es gibt auch ganz fürchterliche Therapeuten, muss man auch sagen, Therapeutinnen, die einfach auch ganz problematisch sind, musste ich selber erfahren. Und ich kenne auch viele Followerinnen, die sagen, ich würde niemals mehr eine Therapie machen, weil ich so schlechte Erfahrungen damit hatte, mit 3, 4, 5 Therapeuten schon. Und die wenden sich dann hilfesuchend an irgendwelche Angebote. Und es ist halt auch, es kann auch manchmal als Überbrückung irgendwie helfen.
Ja, die warten jahrelang.
Genau.
Also habe ich auch gerade im Freundeskreis. Ja. Seit einem Jahr kriegt die keinen Therapieplatz.
Ja, was aber ja, denn genau, da kann es vielleicht eine Überbrückung sein, wenn es nicht jemand ist, der manipulativ arbeitet.
Genau, ne? Und da eben dann bei sowas dann eine 1:1 Begleitung machen mit vielleicht einem traumasensiblen Coach oder irgendwie sowas, aber nicht irgendeinem Programm für 300 Euro, was irgendwie innere Kindheilung verspricht und dass alle Probleme danach weg sind. So, ne?
Voll, das ist
so
aber, diese ja, nur das hast du ja aber auch eben, das hast du ja selber gesagt, wenn man in so einer vulnerablen Situation ist, hast du ja gar nicht die Ressourcen, da den riesen Check-up zu machen. Also ne, das verstehe ich auch. Du bist halt eh komplett angegriffen und offen und natürlich verfällst du dann eher so einem Angebot und bist dafür offener. Also ja, es ist wirklich...
Und das ist halt das Perfide. Und deshalb hilft auch nur einfach weiter Aufklärung zu betreiben und irgendwie auch Unterstützung anzubieten und immer wieder zu empowern, sich auch Unterstützung irgendwie zu suchen und auch im Freundeskreis und so weiter, das auch so ein bisschen zu entstigmatisieren, Hilfe und Unterstützung anzunehmen und immer wieder die Gemeinschaft auch zu fördern. Weil nur so kann man dagegen vorgehen, weil die Anbieter wird man nicht ändern. Das ist ein kapitalistisches System. Solange Geld fließt, wird das nicht aufhören.
Ja,
so.
Stimmt. Das dachte ne? ich mir auch noch. Kann man das irgendwie regulieren
ja,
oder so?
Ja. Schön wär's. Nicht. Schön wär's. Man kann ja. das halt über wettbewerbsrechtliche Sachen teilweise machen. Man müsste aber halt dann die Zeit und die nervlichen Ressourcen haben, die dann alle anzugehen. Die ganzen Botschaft-Werbeaussagen dürfen ja auch nur in gewissem Maße Heilaussagen und so, ne? Es ist ja reguliert, ne? Aber das dann alles zu machen und diese Prozesse und das dann die Nerven und die Energie und das Geld, was da auch hintersteckt für Anwälte und so, das ist halt, das ist krass und das macht ja keiner so, ne? Ja, das ist irgendwie...
Puh, ja, krass, dass du dich diesem Thema annimmst.
Ja, und vielen Dank für dein Gespräch und die auch, dass du uns ja. auch so viel erzählt hast über deine eigene Geschichte.
Ja, danke schön.
Wow, also ich glaube, ich muss dieses Gespräch heute wirklich erstmal sacken lassen. Aber wir bedanken uns bei Charlotte nochmal, dass sie uns so, so tiefe Einblicke gegeben hat in ihre eigene Erfahrungswelt und natürlich in ihre Recherchen und in ihr Wissen rund um diese riesengroße Coaching-Szene.
Mehr über Charlotte findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Episode. Schaut da gerne mal rein. Da findet ihr auch den Link zu Femtastics auf Instagram und zu unserer Website. Und an dieser Stelle wieder die Bitte, wenn euch unser Podcast gefällt, dann seid doch bitte so lieb und lasst uns eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast über die kleine Glocke. Das hilft uns total weiter. Wir freuen uns auch über alle, die Femtastics weiterempfehlen. Vielen lieben Dank an euch alle fürs Zuhören und auch einen ganz großen Dank an unseren Podcast-Produzenten Dennis Krüger für die ja. Podcast-Produktion von Femtastics Deep Dive.
Danke, Dennis.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann.
Thank you.